Deutschlandfunk.
Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Caras
de l'Europe.
Chipurile Europa.
Ein bulgarischer Bundespolizist über das Ausmaß der Raubgräberei.
Seit 2010 haben wir hunderte Prozesse und Festnahmen von Grabräubern und Hehlern.
Eine Archäologin über den Raub einer kostbaren Maske.
Das Museum war geschlossen. Zwei Räuber, sie waren bewaffnet und maskiert, klingelten. Als der Wachmann öffnete, wurde er sofort mit einer Pistole niedergeschlagen.
Ein Richter über die politischen Verwicklungen.
Es gibt viele bedeutende Männer in Bulgarien, die solche Sammlungen haben. Die setzen ihren Einfluss dafür ein, dass nichts passiert.
Und ein Grabräuber über seine nächtlichen Erlebnisse.
Das ist der Baum, siehst du ihn? Dort wurde die Frau verschüttet. Und wenn wir nachts kommen, stehen wir hier und hören sie weinen. Ich sage es dir, es ist kein Witz, sie weint.
Die Jäger des goldenen Schatzes, Grabräuber in Bulgarien, eine Sendung von Tom Schimmick. Der Archäologe steht am Rand eines Sandweges.
Ich bin Direktor des Nationalarchäologischen Instituts mit Museum in Sofia, römische Archäologe, ja, das alles.
Professor Ljudmil Wagalinski betrachtet stolz die Ruinen, die 20 Arbeiter gerade mühsam aus dem Erdhügel schälen.
Das ist eine antike Stadt, heißt Heraklea Sintika.
Die Sonne sticht, erwischt sich den Schweiß von der Stirn.
Gegründet in der zweiten Hälfte 4. Jahrhundert vor Christi und funktioniert als eine sehr große Stadt bis zum Ende 4. Jahrhundert nach Christi.
Heraklea Sintika, ein alter thrakischer, griechischer, schließlich römischer Ort. Lange, sehr lange haben die Forscher gerätselt, wo lag diese Stadt.
100 Jahre war Streit und Diskussion zwischen Gelehrten, wo liegt diese Heraklea Sintika.
2002 schließlich war klar, hier am Rand des Dörfchens Rupite, im äußersten Südwesten Bulgariens, am Fuße des Vulkans Kursu, der längst erloschen ist. Mit Hacken und Schaufeln tragen die Arbeiter die Erde ab. Schicht für Schicht, Quadratmeter für Quadratmeter, Scherbe für Scherbe. Die Areale sind mit Schnüren abgezirkelt. Der Boden wird mit der Spitzhacke gelockert, mit dem Metalldetektor abgesucht, mit Händen durchwühlt, vorsichtig weggeschaufelt. Dann in der Schubkarre noch einmal mit einer kleinen Kelle behutsam durchsucht. Sie haben hier eine alte Werkstatt entdeckt, mit Terrakotta-Masken und Statuen. Darstellung des Dionysos, der Nemesis und eine Münze mit dem Abbild des oströmischen Kaisers Flavius Marcianus.
Zivilbasilika mit einem sehr großen Eingang aus Marmor.
Gerade wird eine Basilika freigelegt, 22 x 16 Meter groß. Ein ziviles Gebäude, in dem einst Markt abgehalten und Recht gesprochen wurde.
Hier ist Fußboden, originell.
Man sieht eine hohe Mauer, sogar Reste roter Farbe.
Es ist sehr gut erhalten. Das ist ein Apsis in der Mitte, wo dieser Magistrat, dieser Hauptmann, das Gericht.
Auf jeden Fall Leute, die etwas zu sagen hatten, Entscheidungen verkündeten. Ein ganzer Platz taucht aus dem Vergessen auf, das Zentrum der versunkenen Stadt. 800 Jahre Geschichte, Schicht für Schicht.
Die Stadt war teilweise verbrannt. Danach 100 Jahre also in Ruhe und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vor Christi Geburt noch eine Brandschutzschicht.
Eine Brandschutzschicht?
Brandschutzschicht, das ist ein guter deutscher archäologischer Begriff.
Der Archäologe grinst.
Ich mag diese deutsche. Das heißt eine Kulturschicht, aber verbrannt. Und das heißt Brandschutzschicht.
In ihren 800 Jahren, sagt er, sei diese Stadt nahe dem Zusammenfluss von Strymon und Pontos mindestens viermal niedergebrannt. Gründer könnte Philipp II. Von Makedonien gewesen sein, vielleicht auch sein Vater Amyntas III. Oder Kassander, der auch Thessaloniki gegründet hat, nur 90 Kilometer weiter südlich. Fest steht, es war eine unruhige Zeit. Philipp II. Weitete sein Reich kräftig aus, führte Kriege gegen die Illyrer, die Thraker und die griechischen Stadtstaaten. 335 vor Christus trieb sein Sohn, Alexander der Große, die makedonische Expansion dann bis nach Indien und Ägypten. Später zogen die Kelten hier vorbei, auf ihrem Rückweg von Delphi, die waren auch nicht gewaltfrei. Schließlich wurde Herakleia Sintica ein wichtiger Außenposten des Römischen Reiches.
Makedonier, Roma, Kelten auch, auch Thraker natürlich, alle diese Leute lebten zusammen. Und das ist eine Grenze zwischen echter hellenistischer Welt und Thraker. Eine gute Mischung, kulturell.
Ein Ort für viele Völker.
Das ist ein interessantes Gebiet. Das ist eine Kreuzung auf verschiedene Stämme.
Multikulti sozusagen.
Ja.
Bagalinski ist entzückt. Mit Herakleia Sintica ging es bergauf, bis zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach Christus der römische Kaiser Konstantin mit Licinus, dem römischen Kaiser im Osten, in Streit geriet. Der siegreiche Konstantin gönnte sich weiter östlich eine neue Stadt, Konstantinopel, heute als Istanbul bekannt. Um 383 nach Christus muss es ein starkes Erdbeben gegeben haben.
Man kann hier in diesem Profil sehen Sie die Spuren dieser Erdbeben. Erdbeben ist hier diese Ziegel.
Die Blütezeit der Stadt ging zu Ende, sie verfiel. Verschwand schließlich. Die Arbeiter schuften jeden Tag von 6 bis 14 Uhr, dann wird es zu heiß. Die Funde kommen ins lokale Museum in Petritsch. Man will Touristen anlocken, ein Reiseziel schaffen.
Ich nehme nichts nach Sofia.
Er wolle keine Beute machen, sagt Wakalinski, sondern Vergangenheit freilegen.
Information über die Entwicklung dieser Stadt, das ist die Geschichte. Und das ist die Sache der Archäologen. Nicht Gold oder Silber oder aus Materialien. Also Indiana Jones ist eigentlich ein Räuber.
Apropos Räuber, das ist ein Riesenproblem. Bulgariens Boden ist geschichtsgetränkt. Man muss eigentlich nur einen Spaten in die Erde stecken. Ein Eldorado für Glücksritter. Hier, so verkehrsgünstig zwischen Asien und Europa gelegen, lebten Thraker, Makedonier, Griechen, Römer, Kelten, Perser, Slawen, Byzantiner, Türken und etliche andere Völker seit der Jungsteinzeit. Bulgarien selbst gab es schon 679 nach Christus. Das Reich war mal riesig, mal winzig. Unter byzantinischer und ottomanischer Herrschaft verschwand es über Jahrhunderte ganz. Der Reichtum ist ein Segen für Archäologen, zugleich ein Fluch, weil all die Schätze viele Schatzsucher anziehen, Tausende. Die Imaniari, die Grabräuber. Die interessieren sich nicht für Geschichte, nur für Geld. Kostbarkeiten finden sie vor allem in den vielen Gräbern. Allein die Zahl der thrakischen Grabhügel ist gewaltig.
Wir haben ungefähr 50.000 thrakische Grabhügel. Nur in Bulgarien. Das ist erstaunlich.
Grabräuberei ist zum Volkssport geworden. Auch hier, rund um Herakleia Sintica, wurden hunderte Gräber geplündert und zerstört.
Aber das Problem in dem Räuber ist nicht nur bulgarisch. Das Problem ist, dass Leute kaufen. Übrigens, die Gesetze in Deutschland betreffs diese illegale Handel sind sehr schwach. Die schwächste in ganz Europa.
Gefragt sind Münzen, römische Militärdiplome, auch Statuetten aus Bronze. Die schlimmsten Raubzüge, erzählt Wagalinski, gab es in den 90ern, als hier nach dem Ende der kommunistischen Ära der Wilde Osten ausbrach.
Und danach wurden diese Materialien in Deutschland in Privatsammlungen gefunden. Und diese Leute waren so frech. Das war publiziert in Katalogen sogar.
Bulgarien hat schärfere Gesetze erlassen.
Aber es scheint mir immer noch, diese an Spitze, egal in Bulgarien oder in Deutschland, sind, wie zu sagen, untouchable. Das ist eine große Menge von Geld.
Eine Mafia?
Das stimmt. Und das ist das Problem.
Die Ironie, gerade hier wirkten die Räuber durchaus hilfreich.
Also die Geschichte ist, in 2002 Räuber grabten.
2002 machten sich Grabräuber auf dem Gelände zu schaffen. Ein Kollege von ihm sah sie zufällig, rief die Polizei. Sie wurden verhaftet.
Und diese Leute eigentlich haben diese Inschrift gefunden.
Einen Stein mit lateinischer Inschrift aus dem Jahr 308 nach Christus.
Und deshalb wissen wir jetzt,
einen Aufruf des Kaisers Galerius an die Civitas Heracleotarum. Der Fund löste das Rätsel der Heraclea Sintica.
Und das ist ein Glück.
Man könne Jahrhunderte graben, sagt er, und wisse doch immer noch den Namen nicht.
Ja, mach mal, diese Leute sind nützlich, ja, mach mal. Also, wir haben ein Sprichwort, jede Böse für gut.
Alles Böse ist für etwas gut.
Das thrakische Volk ist nach den Indern das größte auf Erden. Wenn es nur einen Herrscher hätte und einig wäre, wäre es unbesiegbar. Aber das ist bei ihm undenkbar und unmöglich. Deshalb sind die Thraker schwach. In jeder Landschaft haben sie einen besonderen Namen, doch überall ähnliche Sitten. Mit Ausnahme der Geten, der Trauser und der nördlich von den Krestonaiern wohnenden Stämme. Bei der Geburt und beim Tode haben die Trauser eigentümliche Gebräuche. Um das neugeborene Kind setzen sich die Verwandten herum und klagen, weil es so viele Leiden in seinem Leben werde erdulden müssen. Dabei zählen sie alle menschlichen Leiden und Kümmernisse auf. Die Toten dagegen begraben sie unter Lachen und Scherzen, weil sie allen Übeln entronnen seien und jetzt in Freude und Seligkeit lebten. Bei den Stämmen nördlich von den Krestonaiern hat jeder viele Weiber. Stirbt nun einer, so entsteht ein heftiger Streit, welche von diesen Frauen am meisten von ihrem Manne geliebt worden sei. Ist der Streit entschieden, wird die Auserwählte unter Lob und Preis der Männer und Frauen durch ihre nächsten Verwandten auf dem Grabe geschlachtet und dann mit dem Manne zusammen begraben. Die anderen Frauen sind sehr unglücklich. Dass sie zurückstehen müssen, gilt als eine große Schande. Die anderen thrakischen Völker verkaufen ihre Kinder nach fremden Ländern. Ihre Jungfrauen hüten sie nicht. Sie können verkehren mit welchem Mann sie wollen. Die verheirateten Frauen werden dagegen streng bewacht und ihren Eltern um hohen Preis abgekauft. Was für Völker im Norden von Thrakien wohnen, kann niemand mit Sicherheit sagen. Die Thraker behaupten, dass jenseits des Istros Bienen hausten, die niemanden weiter vordringen ließen. Mir kommt diese Behauptung nicht sehr wahrscheinlich vor. Denn diese Tiere können doch die Kälte nicht vertragen. Vielmehr glaube ich, dass die Länder im Norden wegen der Kälte unbewohnt sind.
Wir sind hier in Kaleto, bzw. Ratjaria.
Ein Mann steht in einer wilden, hügeligen Landschaft im äußersten Nordwesten Bulgariens. Eine Anhöhe über der Donau, grün wuchert, Blumen blühen, Insekten summen.
Man kann hier viel finden. Gold, Silber, Bronze, alles. Die Leute holen es sich und verkaufen es. Für Kleingeld, für nichts.
Auch er lebt davon. Seit 4 Jahren.
Also, das ist nicht besonders lukrativ. Aber so haben wir wenigstens zu essen. Man findet ja nirgendwo Arbeit. Ab und zu kommen wir hierher, graben, finden vielleicht etwas, vielleicht nur 2, 3 Knochen. Dafür kriegst du einen Lev und dann kaufst du dir Brot. Wir haben ja keine Wahl.
Der Mann ist Anfang 50, eher klein, das Haar wird grau, die Sonne hat sein Gesicht gegerbt, er trägt eine abgenutzte dunkle Jacke, nennt sich Nikolajcho. Ab Mitternacht bis etwa um 4:30 seien hier an die 1000 Leute unterwegs, um zu graben. Die Polizei toleriere das meist vielleicht aus Angst vor der Überzahl. Die Leute sind manchmal betrunken, oft verzweifelt. Die Kinder haben Hunger. Da schnappe sich schnell mal einer seine Schaufel und gehe auf die Beamten los. Ist es organisiert?
Nein, so etwas gibt es hier nicht. Du guckst, wo etwas zu finden sein könnte und fängst an zu schaufeln.
Er hat schon einige Münzen gefunden und eine silberne Statue.
Eine Fruchtbarkeitsgöttin aus Silber und so groß.
Nikolajcho hält die Hände ein gutes Stück auseinander. Die sei sehr kostbar gewesen, beteuert er und reißt die Augen auf.
Man hätte die für 50.000 Dollar verkaufen können. Aber wir sind ja blöd, wir verstehen nichts davon. Und haben sie für 10.000 Lever verkauft.
Etwa 5.000 Euro.
Es gibt hier Gräber etwa 4 Meter breit und 5 Meter tief. Wenn man da unten arbeitet, können die Polizisten einen leicht schnappen. Sie fangen uns und wir landen im Knast.
Ein gefährliches Glücksspiel, jede Nacht wieder.
Hier hat eine junge Frau gegraben. Sie wurde verschüttet und war gleich tot. Sie war jung. 31. Dort wurde sie begraben, bei diesem Baum, siehst du? Da oben. Nachts hören wir, wie sie weint.
2012 geschah das, beteuert er. Die Frau sei tief in ein Grab hinabgestiegen, um nach Schätzen zu suchen. Wir laufen durch das Gestrüpp. Ratiaria wurde vor 2000 Jahren gegründet. Eine römische Festung, die zur Kolonia aufstieg, zur gehobenen Stadt. Dann zur Hauptstadt der neuen römischen Provinz Dacia Ripensis. Mit eigener Kathedrale und vielen Soldaten. Ein wichtiger Außenposten, ein Handelsplatz, eine Waffenschmiede, der Hauptstützpunkt der Donauflotte. Bis um 441 die Hunnen unter Attila einfielen und Ratiaria und den Limes zerlegten, bis runter zum Schwarzen Meer. Byzantinische Kaiser ließen die Stadt wieder aufbauen, ein Stadttor errichten mit der Inschrift:
Ratiaria wird immer blühen.
Eine Fehlprognose. Anno 586 legten die Awaren Ratiaria und das nahe Vidin in Schutt und Asche. Das Dorf Archar liegt gleich neben der alten Römerstadt. Unter einer Linde auf einem recht verwahrlosten Platz hängen ein paar Jungen ab.
Alles vorbei hier.
Hier gibt es keine Zukunft. Hier wird nur geklaut.
Hey Onkel, zeig in den Nachrichten, wie hässlich der ist.
Die reden nur so, weil ich sie nicht verprügelt habe.
Ein schlaksiger Bursche namens Wesselin hat eine Tüte Chips aufgetan, deren Inhalt er nun entschlossen vertilgt.
Wir sind hier sehr weit unten, mit allem. Kein Geld, keine Arbeit. Das ist es eigentlich. Deshalb gehen wir graben. Aber dann kommt die Polizei.
Wann graben sie?
Wenn die Polizei nicht da ist. Manchmal passt einer von uns auf. Wenn sie dich erwischen, erwischen sie dich. Ich wurde schon festgenommen und angeklagt. Meine Bewährung ist gerade vorbei. Aber einige Jungs sind im Knast. Was sollen wir tun? Klauen gehen?
Ein anderer schlendert heran, 17 Jahre alt, mit Segelohren. Er geht noch zur Schule. Die Zukunft, glaubt er,
ist schlecht. Kein Geld, keine Arbeit für die Älteren.
Es gibt 40 Lever Arbeitslosengeld, 20 Euro im Monat. Wer kann davon leben?
Vielleicht kann ich im Ausland arbeiten, bei meiner Mutter oder meinem Vater. Mein Vater ist auf Zypern und meine Mutter ist in Holland.
Wer kümmert sich um ihn?
Oma und Opa.
Wesselin kehrt zurück. Die Chipstüte ist leer.
Mein Bruder und meine Schwester sind beide in Deutschland. Aber die kommen jetzt zurück, weil es dort für sie keine Arbeit gibt. Wenn sie mich nochmal erwischen, komme ich wirklich ins Gefängnis. In Deutschland ist es trotzdem besser, 100%.
Erzähl mal, wie oft wir schon zusammen gegraben haben.
Auch der Kleinste war schon mit der Schaufel in Ratiaria. Er ist höchstens 12. Er schweigt.
Wir haben mal so ein Pferdchen gefunden, 5 Zentimeter groß.
Na, eher 3 Zentimeter.
3, 4 Zentimeter groß. 100 Lever haben wir dafür bekommen.
Die Polizei weiß genau, dass wir da graben.
Ja, die patrouillieren, nachts, auch tagsüber.
Aber gerade ist keiner da. Zwischen 5 und 8 ist Pause.
Wie aufs Stichwort kreuzen zwei Polizisten in einem weißen Opel auf. Später zurück in den überwucherten Ruinen. Die Streife rollt im Schritttempo vorbei. Nikolajczo wohnt ganz in der Nähe, in einer Art Zweck-WG der Grabräuber. Ging es ihm im Sozialismus besser?
Ja, es war besser. Heute ist alles privat und wenn du ein Unternehmer bist, stellst du junge Frauen ein, die in deinem Café oder der Bar arbeiten. Für uns Ältere passiert ja gar nichts.
Nichts arbeiten.
Er hat zwei Kinder, drei Enkel. Als junger Mann arbeitete er bei Kimia, der großen Fabrik im nahen Widin, machte Autoreifen. Dann wurde sie dicht gemacht. Danach gab es eigentlich nie mehr richtige Arbeit für ihn. Er würde alles tun. Holz hacken.
Ich mache deinen Garten.
Wie funktioniert das mit den Fundstücken?
Also, es gibt Käufer aus Sofia, Tarnovo, Dimitrovgrad. Sie hinterlassen ihre Telefonnummern. Wenn wir etwas finden, rufen wir an. Ich habe einen Sesterz gefunden mit einem Esel. Sehr wertvoll. Aber wir haben ja keine Ahnung und ich habe ihn fast umsonst hergegeben.
Er seufzt.
Das sind sehr kostbare Sachen. Aber die mit der Schaufel werden damit niemals reich. Ach, wir sind wie Läuse hier. Wir machen das für ein Stück Brot. Die Dealer, die das ins Ausland exportieren, die machen das Geld. Wir sind nur laues Wasser.
Die Mittelsmänner, sagt er, sitzen in Sofia, Varna, Burgas und anderen Städten.
Der Staat ist schuld. Wir haben vorgeschlagen, für die Stadt zu arbeiten. Wir sind 2000 Arbeitslose. Gebt uns 20 Lever am Tag. Da würde ich auch meine Frau mitnehmen und meine Kinder. Dann kommen wir auf 100 am Tag. Dafür bekommt der Staat alles, was wir hier ausgraben. Aber die Stadt will das nicht.
2012, erzählt Nikolajczo, sei er zum Bürgermeister gegangen, habe ihm gesagt, finde irgendwas für mich, sonst muss ich graben.
Und er sagte, ach, geh doch graben, mach doch, was du willst.
Entweder ist dies nur eine Fabel oder die Landstriche, die sich sehr weit erstreckten und wilde Völker beherbergten, wurden früher alle unter dem Namen Thrakien verstanden. Zum Teil haben die Skordisker sie bewohnt, einst ein wildes und trotziges Volk. Wie die Alten lehren, brachten sie die Gefangenen der Belloner und dem Mars zum Opfer dar und tranken mit Gier Menschenblut aus Menschenschädeln. Durch ihre Wildheit wurde der römische Staat in vielen mühevollen Schlachten oft heimgesucht, und er verlor schließlich ein ganzes Heer mit dem Feldherrn. Als jedoch unser Staat an Macht gewann, hat Marcus Didius mit ungeheurer Energie diese Völker unterdrückt, die früher stets ungezähmt waren und ohne Sitte und Gesetz umherschweiften. Und Drusus hat sie innerhalb ihrer eigenen Grenzen gehalten. Am Hebrus, der von der Höhe der Odrysenberge herabfließt, hat Minucius sie in einer Schlacht besiegt und niedergeworfen, und später wurde ihr Rest vom Prokonsul Appius Claudius völlig ausgerottet. Nach dem Genannten kam Lucullus als Feldherr. Als erster kämpfte er mit dem zähen Volk der Besser und überwältigte im gleichen Ansturm, trotz heftigen Widerstandes, auch die Hemimontaner. Während seiner Statthalterschaft gingen alle Gebiete Thrakiens in die Herrschaft unserer Vorfahren über, und so wurden 6 neue Provinzen für unseren Staat erworben.
Den Weg nach Widin säumen verfallende Industrieanlagen, kilometerweit Rost und bröckelnder Putz. Unkraut wuchert durch Betonplatten. Dazwischen kleine Inseln der Aktivität. Ein deutscher Gipsplattenhersteller hat sich angesiedelt. In der Stadt soll es zarte Anflüge von Textilindustrie geben. Der Bezirk Widin ist die ärmste Region Bulgariens und der EU. Das Chemiekombinat Widin, einst Arbeitsplatz von 8000 Menschen, wurde 2002 privatisiert. Die Firma scheint am Ende. Auf dem Werksgelände, sagt ein Mann, gäbe es nur noch Schlangen und Schakale. Rechts neben der Einfahrt aber wächst eine nagelneue Kathedrale in den Himmel, die katholische Christ-Erlöser-Kirche.
Vielleicht gibt es hier nicht genug Katholiken, aber dann machen wir welche.
Laut Zensus leben im Bezirk 0,1% Katholiken. Bulgarien ist orthodox. Polizeidirektor Janko Jankolov und Petar Petrov, Chef der lokalen Polizei, beide 42, quittieren das Thema Raubgrabung mit gequälten Blicken. Jankolov spielt mit seinem Kugelschreiber.
Ratjaria, das ist ein Problem der Überwachung. Das ist ein sehr offenes Gelände. Sie haben es ja gesehen.
Da sieht man gleich, wenn eine Polizeistreife anrückt. Und dann zerstreuen sie sich ganz schnell, sie verschwinden. Und wir finden nur ein paar Werkzeuge, Schaufeln und so weiter.
Von den 1990ern bis ins Jahr 2005, so berichten beide, ging es bei den Raubgrabungen in Ratiaria wirklich brutal zu. Die Grabräuber kamen in Bussen, agierten mit schwerstem Gerät, mit Baggern und Bulldozern. Inzwischen sei es ruhiger, Tag und Nacht würde Streife gefahren, zu zweit. Muss man dafür nicht ziemlich mutig sein?
Das ist ein apokalyptisches Bild, das Sie da malen. Das ist mit Sicherheit nicht so.
Es seien nur wenige Täter, beteuert Petrov. In letzter Zeit habe man 5 Leute festgenommen, Mobiltelefone, Metalldetektoren und sonstige Gerätschaften beschlagnahmt. Aber natürlich herrschten hier Angebot und Nachfrage. Beide nicken. Und Arbeitslosigkeit.
Ja, das auch. Und die Bevölkerung, das sind vor allem Roma, hat eine niedrige Rechtskultur.
Und die Gemeinde hat nicht einmal Geld, um Zäune aufzustellen.
Die Fahrstühle sind kaputt. Wir nehmen die Treppe.
Hallo, zapowiadaj. Zdravej.
Die Leute waren immer sehr arm. Sie brauchen das Geld.
Gerichtspräsident Vasil Vasilev empfängt zum Gespräch. Sein Telefon klingelt ständig. Während er spricht, zeigt er einladend auf die gewaltige Sitzecke aus schwarzem Kunstleder, die sein imposantes Büro schmückt. Mit Rauchglastisch. Die Fenster sind weit geöffnet, Vögel zwitschern. Ein Foto auf der Fensterbank zeigt den Richter mit einem frisch erlegten Wildschwein.
In den 90er Jahren wurde in Ratiaria ganz gezielt gegraben.
Das war frech, findet Vasilev. Seine Sekretärin serviert nun einen Kaffee, der Tote erwecken könnte.
Ich habe den Eindruck, unser Land hat das geschehen lassen. Dahinter steckten mächtige Interessen. Mit diesen wilden Ausgrabungen und diesem Geschäft haben einige Leute richtig große Sammlungen aufgebaut.
Die Grabräuber pflügten binnen weniger Tage 25 Hektar um, viele Meter tief. Rafften Münzen, Tonscherben und Figuren zusammen, hinterließen eine Kraterlandschaft.
Ein Freund von mir kam 2002 aus Sofia nach Vidin. Er wollte eine Tankstelle bauen und brauchte einen Bulldozer. Er suchte und bekam keinen. Da bat er mich um Hilfe. Ich habe ein paar Bekannte angerufen, die Baufirmen besitzen. Und gleich der erste, den ich anrief, sagte, du findest keinen Bulldozer hier in Vidin. Die sind alle in Ratiaria.
Außerdem habe die Polizei wohl mitkassiert, pro Kopf und pro Bulldozer. Da kommt die Assistentin herein, sie hat schnell eine Statistik erstellt. Anhängige Fälle nach § 277, der die Suche nach antiken Schätzen verbietet. Und nach § 278, demzufolge sich strafbar macht, wer Fundstücke nicht binnen 7 Tagen anmeldet. 2013 gab es hier bei Gericht 14 Prozesse mit 19 Angeklagten, 18 wurden verurteilt, die meisten auf Bewährung. 2014 waren es noch 9 Prozesse, und 2015 gab es nur einen Fall. Vasilev hat keine Erklärung dafür. Es fehle, sagt der Richter, an Engagement. Fionera Filipova, Leiterin des lokalen archäologischen Museums, ist in Eile. Der Revisor kommt gleich, eine Untersuchung steht an.
Ratiaria kennt man seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ein Objekt, sagt sie, von unglaublich hohem kulturhistorischen Wert. Wie fühlt man sich als Hüterin der Schätze?
Man fühlt sich sehr schlecht natürlich, ist im Prinzip ja hilflos. Wir haben damals mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet, aber leider gab es keinerlei Bewachung.
Sie eilt davon, übergibt uns an den Kollegen Ilko Zvetkov. Ein Mann, der viele Sprachen spricht.
Deutsch? Keine. Nein, ich spreche nicht Deutsch, ja.
Wir bekommen Mittel für einen Monat. Sobald wir etwas ausgraben, rückt die lokale Bevölkerung an, ruiniert und sabotiert unsere Arbeit. Und das Innenministerium hat nicht genug Geld, den Ort zu schützen.
Auch er war da, als die Bulldozer rollten.
Ja, ja, selbstverständlich. Und ich hatte ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass diese Aktion staatliche Politik war. Das war ein Massenphänomen. Es gab dort 30, 40 Bulldozer und keiner konnte sie stoppen.
Sie schrieben Briefe an die Stadtverwaltung, den Bezirk, das Parlament. Zum Glück, sagt Zbetkov, seien zumindest die prähistorischen Schätze für Ganoven weniger interessant. Die Preise auf den Auktionen sind ihnen zu niedrig.
25 Jahre ist nichts geschehen, weil es für uns kein Geld gab. Diese Zeit haben die Grabräuber genutzt, um reich zu werden.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Die ganze Donau hinunter bis zum Schwarzen Meer. Über Jahre war Bulgarien ein Selbstbedienungsladen, in dem sich Kleinganoven und internationale Kartelle mit antiken Schätzen eindecken konnten. Bis heute streiten die Archäologen, wie darauf reagieren. Andrew Poulter, Professor aus dem englischen Nottingham, resignierte 2006.
Man sollte eigentlich alles unter der Erde lassen. Denn wo man auch gräbt, folgen einem die Grabräuber auf dem Fuße.
Wir sind sozusagen die Dosenöffner,
meinte damals auch die Frankfurter Expertin Gerda von Bülow.
Wenn wir irgendwo graben und dann nachmittags oder zum Wochenende Pause machen, warten die Räuber schon, bis wir weg sind.
Der bulgarische Archäologe Georgi Kitov dagegen griff selbst zum Bagger, um den Ganoven zuvorzukommen.
Sie haben mehr Geld als ich und bessere Maschinen. Ich versuche zu retten, was Sie zerstören wollen.
Bei seinen Rettungsausgrabungen hob er viele Schätze, entdeckte im Tal der thrakischen Könige Unmengen Artefakte, Goldmasken, Schwerter, silberne Becher, Bronzepanzer. Meist stand er mit nacktem Oberkörper selbst am Fundort. 2008 starb Kitov während einer Ausgrabung an einer Herzattacke.
Представям си как ме вика, мой филм така тече. Той от севера гледа тук, аз поглеждам се на юг. Ужасен лято, а пък той е друг сезон. И така летят над мен измислици. Искам да ги спра, до него да ги приземя. И да призная смело, че аз му крещя. Ето ме тук, виж ме сега. Съм за теб, ела при мен. Колко ми трябва и как се ражда, кой е онзи поглед, за който казва, че от него тръгва всеки приказен миг.
Grabräuber, da bin ich der Richtige für euch, meint der Kommissar und lächelt.
Seit 2003 beschäftige ich mich mit diesen Verbrechen.
Angel Papelezov arbeitet bei der Bundespolizei in Sofia, dem bulgarischen BKA. Er ist Inspektor für Verbrechen gegen kulturhistorische Schätze, Experte für Grabräuber und Kunstdealer. Der Mann mag seinen Job.
Das Spannende daran ist das sehr breite Spektrum. Es sind nicht nur die Grabräuber, sondern auch die Käufer und die Besitzer dieser illegalen Kulturgüter. Der Handel, die Fälschungen, alles, was damit verbunden ist.
Ein umgänglicher Typ, offen, klar, motiviert. Papalesow sitzt in Jeans und kariertem Hemd in einem Büro voller Bilder und Grünpflanzen. Der Blick aus dem achten Stock geht auf die Berge hinaus. Er lässt sich nicht verdrießen. Italien, sagt er, habe 300 Experten seines Schlages. Bulgarien hat 6.
Obendrein gibt es bald in jeder Stadt zwischen ein paar und ein paar hundert Grabräubern. Ich erzähle Ihnen mal einen Fall. Vor 2 Jahren wurde in einem Museum einer kleinen Stadt eine Münzsammlung und 2 weitere Objekte gestohlen. Wir fingen an, alle Leute in der Stadt zu verhören, die mit Raubgrabungen zu tun haben. Einer der Anführer sagte uns, wisst ihr, in dieser Stadt gibt es 263 Metalldetektoren und mehrere hundert Grabräuber. Im Umkreis von 50 Kilometern gibt es viele archäologische Objekte. Wir finden genug Qualitätsware, wir müssen doch nicht ins Museum einbrechen. Das schadet uns nur. Dann kommt die Polizei und macht Ärger. Wir brauchen solche Aufmerksamkeit nicht. Das ist nicht gesund für uns, schafft nur sinnlose Probleme.
Das geschah in Tetewen, einer Kleinstadt am Fuße des Balkangebirges mit gerade einmal 10.000 Einwohnern.
Im ganzen Land, schätzt er, gäbe es 300 bis 400 regionale Händler, die ständig Nachschub kaufen.
Auf der nächsten Ebene sind es 50, 60, vielleicht 80 Leute, die landesweit arbeiten. Hier in Sofia gibt es etwa 20 bis 30.
Die Bosse auf der obersten Stufe hätten Kapital in Millionenhöhe.
Die können dir alles abkaufen und haben Verbindungen zur internationalen Szene in Deutschland, der Schweiz, England, den Staaten oder Frankreich.
Er blickt auf den Kalender. Die meisten seien in den nächsten Tagen in München, um ihre Kontakte zu pflegen, bei einem Kongress. Einige, meint der Kommissar Fröhlich, sitzen schon im Flugzeug. Interessante Auktionen für Münzen und Antiquitäten gibt es auch in Wien, Zürich, New York, Los Angeles. München und Berlin aber seien die Treffpunkte.
Weil Deutschland im Vergleich zum Rest Europas eine besonders liberale Gesetzgebung hat. Dort ist es leichter, illegale Kunstgüter zu waschen. Die Auktionshäuser werden dafür genutzt.
Von der Polizei in München und Berlin, sagt Papalesow, bekäme er gute Tipps, die ihm aber oft nicht weiterhelfen. Eben weil die laxen Gesetze Deutschland zur perfekten Drehscheibe machten. Bislang wurden selten Herkunftsnachweise verlangt. In München, Berlin, Frankfurt, auch in Wien bekam heikle Ware legitime Papiere. Wurde dann auf Auktionen in Zürich, Genf, London, New York weiterverkauft.
Eine Person X konnte einfach behaupten, sie besitze das Objekt seit 50 Jahren. Bei der Auktion gilt das als die Wahrheit. In anderen Ländern muss man ein Dokument aus dem Exportland vorweisen.
Das Problem ist deutschen Politikern bekannt, die Lösung aber wurde lange verschleppt. So brauchte der Bundestag fast 37 Jahre, um die UNESCO-Konvention zum Kulturgutschutz von 1970 zu ratifizieren. Archäologen spotteten damals über das zahnlose Raubgrabungsförderungsgesetz. Sie sollten Recht behalten. Bei einer Überprüfung 2013 stellte sich heraus, es hatte aus Deutschland keine einzige Rückgabe geraubter Kulturgüter gegeben. Europas Süden, sagt der Kommissar, sei viel restriktiver. Vielleicht, weil die Waren eher aus dem Süden kommen, während im Norden die Geschäfte gemacht, dafür auch Steuern gezahlt werden. Das heißt, der deutsche Staat verdient mit?
Absolut, absolut.
Doch bald soll alles anders werden. Nachdem sich herumgesprochen hatte, dass sich auch der sogenannte Islamische Staat über Kunstschmuggel finanziert und selbst der UN-Sicherheitsrat Druck ausübte, trat in Deutschland am 6. August 2016 ein neues Kulturgutschutzgesetz in Kraft. Bulgarien verschärfte schon 2009 seine Gesetze.
Seit 2010 haben wir hunderte Prozesse und Festnahmen von Grabräubern und Hehlern.
Auch korrupten Polizisten sei er jetzt auf der Spur.
Wir hatten diesen Fall in Ratjaria. Ich hörte einen Dealer ab. Plötzlich rief ein wachhabender Polizist bei ihm an und sagte, ich habe noch 3 Stunden Schicht, dann ziehen wir los und morgen geben wir dir alles, was wir gefunden haben.
Der Kommissar denkt positiv. Doch was sagt sein Gespür? Wie erfolgreich sind seine Leute? Wie viele Fälle decken sie auf?
Sehr wenige. Es ist traurig, das zuzugeben. Ich schätze, dass etwa 2 bis 3% der Waren von der Polizei beschlagnahmt werden.
Die Schichten des Hügels waren wie die Seiten eines riesigen steinernen Buches, offen für jeden. Aber konnte irgendjemand diese Seiten umblättern und ihren Inhalt lesen? Eingemeißelte Jahrtausende vom Geist der Geschichte und der Geschichte des Geistes. Die Geschichte hatte den Hügel an die Kreuzung der menschlichen Bewegung und der menschlichen Gedanken gestellt, damit ihn Stürme anwehen und Leute aus Ost und West besiedeln, aus Nord und Süd, damit er freudiges Stimmengewirr in verschiedenen Sprachen hört und gleiche Schreie des Leidens, damit er in seinem Schoß verschiedene Bauten gebiert und sie in ihrem Grab mit gleicher Verwesung bedeckt. Über dem Hügel, über den alten Häusern, über den Ruinen und Menschen führte der durchdringend blaue Himmel ein sorgloses Dasein. Er war hier gleichsam höher. Und unten waren wir, ein kurzer Hauch zwischen dem Leben und dem Tod. Doch manchmal sahen wir, wie die Angst sich in Scham verwandelt und die Scham in Gewissen. Und wie aus dem Guten Böses erwächst und aus dem Hass Liebe. Und wie man die Stärke vergisst und die Schwäche überwiegt. Und wäre jemand auf den Hügel gestiegen und hätte dort zu leben begonnen, hätte er gespürt, dass er aufgrund der Vermischung in seiner Seele seinem Aufenthaltsort ähnelte.
Es bringt Spaß und ist gut für die Gesundheit. Man kann sich damit nach der Arbeit schön entspannen.
An einer Tankstelle, beinahe schon konspirativ, treffen wir Radoslav Mladenov, Vorstandsmitglied des Nationalen Verbandes der Metalldetektorensucher. Er bringt seinen Detektor zum Piepen. Mladenov, 54, ist seit über 20 Jahren in Wald und Flur unterwegs. Ein Hobby, sagt er. Am liebsten zieht er mit Freunden los. Doch seit Bulgarien die Gesetze verschärft hat, stecken Hobbyarchäologen in einem Dilemma.
Ich glaube, wenn ich etwas wirklich Wertvolles fände, würde ich es wieder vergraben. Selbst für einen Schatz wie den aus Panajuri-Stäbe käme man ja nur 2500 Euro. Selbst für 7 Kilo Gold.
Er erwägt, den Detektor an den Nagel zu hängen. Man kann tagelang kreuz und quer durch die Dörfer fahren, Geschichten und Gerüchten folgen, sogar per Internet.
In Gorna gibt es eine geschmiedete Frau mit Flechte. In der Flechte liegen ein paar Münzen. Sie blickt auf einen Hügel, dort steht ein Baum und darunter gibt es viel Geld.
Aber, Kollege, in welcher Richtung? Agostasee oder Viniste?
Hallo, Kollege. Es gibt einen alten Weg nach Metkovets. Da ist dieser Baum. Unterm Baum findest du alles. Übrigens, pass auf, da ist einer in der Gegend, der die Zugänge dicht macht. Was sind das bloß für Menschen? Aber viel Glück.
Iskar 2016. Die Polizei im Bezirk Pleven hat zwei Schatzsucher im Alter von 24 und 30 festgenommen. Bei ihnen wurden insgesamt 387 archäologische Artefakte beschlagnahmt. Außerdem wurden 3 Metalldetektoren konfisziert.
Slatina 2016. Die Bezirkspolizeidirektion Montana hat bei einer Hausdurchsuchung in Slatina, Gemeinde Berkowitz, mehr als 400 vermutlich durch illegale Ausgrabungen erworbene archäologische Artefakte sichergestellt.
Montana 2016. In der Wohnung des 62-jährigen T.Z. haben Polizeibeamte Objekte und Fragmente von kulturellem und historischem Wert entdeckt. Außerdem ein Gewehr und ein Metalldetektor. Gegen T.Z. wurde ein Vorverfahren wegen einer Straftat nach Artikel 278 Absatz 6 des Strafgesetzbuches eröffnet.
T.Z. heißt mit Vornamen Tonscho. Er ist inzwischen 63 und von Beruf Metallarbeiter in einer Fabrik, arbeitet an den Schweißgeräten. Tonscho lebt am Stadtrand von Montana, in grauen Hochhausblöcken, die mit riesigen Nummern markiert sind. Er wartet in einem Café an der Straße.
Seit ich in der Armee war, hat sich das entwickelt. Da erwachte mein Interesse für diese altertümlichen Schätze.
Er zögert zu erzählen. Das Verfahren läuft noch.
Ich bin Sammler. Alles, was ich gefunden habe, habe ich auch gesammelt.
Vor dem Sozialismus
Zu sozialistischen Zeiten hatten wir einen kleinen Verein der Numismatiker. Bis 2009 haben wir kleine Ausstellungen gemacht, um zu zeigen, was wir so haben. Und dann habe ich es versäumt, meine Sachen im Museum anzumelden. Und so bin ich in Konflikt mit dem Gesetz geraten.
Versäumt?
Ich habe das nicht so ernst genommen, hatte andere Sorgen. Ich lebte gerade in Trennung und habe es verpasst.
Das war natürlich unseriös, findet er. Man muss jetzt beweisen, woher die Schätze stammen. Das kann er nicht.
Irgendeiner hat der Polizei erzählt, dass ich mich mit so etwas beschäftige. Dann kamen sie.
Es war ein Freitag, der 13., genauer der 13. Mai 2016.
Jemand von der Polizei hat angerufen und gesagt, sie haben einen alten Golf, der muss kontrolliert und registriert werden. Es war kurz nach eins, ich hatte Spätschicht an dem Tag.
Es war ein Trick. Die Polizisten waren in Zivil. Bei ihm, sagt Tonschow, lag alles offen herum. Die christlichen Gürtel zum Beispiel, an die 1000 Jahre alt. Die wollte er gerade im Museum von Jakimowo ausstellen. Er hatte Vasen, Münzen, prähistorisches Werkzeug. Alles wurde weggetragen. Seine einzige Chance, sagt er, wäre wohl gewesen, alles in den Müll zu werfen. Aber das sei Geschichte, das könne er nicht.
Jetzt müssen die im Museum in Sofia oder Vidin beurteilen, wie wertvoll das ist. Und dann kommt es zum Prozess. Vielleicht werde ich verurteilt, vielleicht bekomme ich Bewährung.
Der Mond rieselt über die Ziegel, fließt die Dachrinne herab, tropft von den Dächern. Mondbäche plätschern in den Straßengraben. Ich schreite bis auf die Haut von Licht durchnässt, warte bis zu den Knien im Mondschlamm. Silberkatzen huschen an den Zaunlatten, ihre Augen leuchten kamillengrün. Zwei Verliebte küssen sich in der römischen Gladiatorenarena. Der Schatten eines Astes sinkt mir zu Füßen wie Christus vom Kreuz. Ich weine wie 300 Marien.
Im Museum von Plovdiv geht das Licht an.
Dieser Herr hier ist ein thrakischer Soldat. Es handelt sich um eine Helmmaske aus Eisen mit silbernem Belag aus dem 1. Jahrhundert nach Christus.
Elena Filatska, eine junge Archäologin, führt, fast schon feierlich, durch ihr Museum.
Das Kunstwerk wurde 1905 hier in Plovdiv entdeckt, von Boris Djakovic, dem ersten Museumsdirektor.
Der Helm ist mit einem Lorbeerkranz geschmückt, die funkelnde Silbermaske schützt Gesicht und Ohren. Sie sieht aus wie eine sehr fein gearbeitete Totenmaske.
Man kennt weltweit 20 solcher Exemplare, die in der Form recht verschieden sind.
Von dieser Art aber, sagt sie, gäbe es nur 3 Stück auf der Welt. Die exotische Kopfrüstung hat einen enormen Wert, nicht nur, weil sie auf dem Markt leicht 3 Millionen Euro einbrächte.
Sondern auch, weil sie zeigt, wie ein Mensch, ein Thraker, damals ausgesehen hat. Auch die Leute aus der Kunstszene sagen, das ist extrem gut gemacht, so lebendig.
Das Maskengesicht ist ungewöhnlich anrührend. Der Ausdruck wirkt weder heroisch noch sonderlich maskulin. Eher nachdenklich, melancholisch, sinnlich.
Es wird vermutet, dass hier ein reicher Thraker begraben wurde. Ein Führer der Odrysen, die vom 1. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert nach Christus mit den Römern verbündet waren.
Ein thrakischer Aristokrat im damals römischen Philippopolis. Im Grab fanden sie auch goldene Ringe, Leuchter und ein Tintenfass. Die Maske, Inventar Nummer 19, hat noch eine Besonderheit. Sie wurde im April 1995 gestohlen.
Der Diebstahl geschah an einem Sonntag. Das Museum war geschlossen. Zwei Räuber, sie waren bewaffnet und maskiert, klingelten. Als der Wachmann öffnete, wurde er sofort mit einer Pistole niedergeschlagen. Er war für einige Zeit bewusstlos. Der eine Angreifer schleifte ihn über den Boden. Es gab eine Blutspur. Der andere griff sich einen Schuh des Wächters und zertrümmerte die Vitrine.
Die Tat dauerte 3 Minuten. Die Polizei kam nach 5. Frau Filatzka war erst 10 Jahre alt, als der Raub geschah. So brutal die Tat war, so gezielt wurde sie ausgeführt. Der Raum, in dem die Maske lag, war voll von Kostbarkeiten. Die Täter aber schienen nur Augen für diese Maske zu haben. Ein Auftragsraub? 20 Jahre lang blieb das Objekt verschwunden. Dann, im April 2015, meldete die bulgarische Justiz:
Eine vor 20 Jahren aus einer Museumsvitrine in Plovdiv gestohlene thrakische Helmmaske wurde im Rahmen von Ermittlungen der Sonderstaatsanwaltschaft für illegalen Handel wiederentdeckt. Sie konnte dank eines Sondereinsatzes von Agenten der Staatsagentur für nationale Sicherheit, DANS, wieder nach Bulgarien zurückgebracht werden.
Der Geheimdienst rettete das Kleinod und schweigt sich bis heute über die Täter aus.
Wir wissen auch nicht, wo sie war. Wir vermuten im Ausland. Aber die DANS-Agenten wollten nichts verraten, wahrscheinlich zu ihrer eigenen Sicherheit.
Als die Agenten die Maske vorbeibrachten, war sie in miserablem Zustand, musste aufwendig restauriert werden. Mehr weiß ich auch nicht, sagt Elena Filatzka.
Aber ich habe sie unten im Keller gesehen. Sie war zerbrochen. Unsere Restauratorin hat sie aufwendig wiederhergestellt.
Plovdiv, zweitgrößte Stadt Bulgariens, ist eine Schönheit. Europas älteste Stadt, so heißt es, seit mindestens 8000 Jahren bewohnt. Weshalb sie schon viele Namen trug: Pulpudeva, Eumolpias, Philippopolis, Trimontium, Pulden, Philibe. Heute sieht man im schönen Zentrum Boutiquen, Cafés und bunte Wimpel, viele Hipster und überall Free Wi-Fi.
Seit Frühjahr 2016
ist auch die Maske wieder zu bewundern. Die Thraker, vor über 2000 Jahren unterworfen, beflügeln heute die Fantasie der Bulgaren. Der Weingott Dionysos, Orpheus, der halbgöttliche Sänger, und Spartacus, der aufständische Gladiator, waren Thraker. Die Römer sind besetzt, Griechen und Makedonier auch. Das Slawentum hat seinen Sexappeal womöglich im Sozialismus verschlissen. Thrakertum, das trägt der Bulgare jetzt gern. Fühlen Bulgaren sich den Thrakern nah?
So sagt man. Die Historiker streiten darüber. Aber ich würde schon sagen, ja, in Bulgarien spürt man einen sehr starken Einfluss der Thraker.
Frau Filatzka blickt noch einmal in das silberne Gesicht. Sieht sie einen Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von sich? Sie schmunzelt.
Kann schon sein. Einen besonders reichen Urgroßvater.
Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Die Jäger des goldenen Schatzes. Grabräuber in Bulgarien. Eine Sendung von Tom Schimmick. Mitarbeit Veselin Dimitrov. Die Literatur stammt aus dem Sammelband Plovdiv der Reihe Europa erlesen, erschienen im Visa Verlag Klagenfurt. Die Redaktion hatte Ursula Welter.
Осъзнавам, че не съм била по-истинска, мисля никога, но в теб откри моята съдба.
Мисля, тъмно беше покрай мен, отчаян ден, от мрака съкратен. Спомням си, влюбен бях, грешка съм бил, разбрах.
Всеки път признавам си, че обиквам те повече, но спри.
Когато си далеч, нямам сили да вървя напред, но до днес.
Смето без това дори, но не мога спи, усмивката ми пак боли.
Сънувам те до мен и знам, че
че пак ще се завърна сам от рая.
Ама минава час дори, отново си с мен съм микнали, и що ми са всички спомени с теб, сами. Отрадът момент са нями си, отрадът момент сме аз и ни. Не се държал живота ми, влъжи, еми.
Не отричам, че обичам те много повече от обичам те. Времето с теб осмислям моя ден.
Но признавам, че не съм била по-обичана и отричана. Не и до сега забранено е това.
Явно минава час дори, отново си с мен съм микнали, и що ми са всички спомени с теб сами. Отрадът момент са нями си, отрадът момент сме аз и ни. Не се държал живота ми, влъжи, еми. Всеки път признавам си, че обиквам те, повече не спи.
Когато си далеч, нямам сили да вървя напред, но до днес
не добре с това дори, но не мога спи. Усмивката ми пак боли.
Сумувам те до мен и знам, че пак ще се завърна сам от рая.
Явно минава час дори, отново си с мен съм никнали, и що ми са всички спомени с